sehe Dingsies, das ist gut.
Ja, Dingsies kann man nicht genug sehen. Das ist ja,
Das meine ich doch auch. Es kann nie genug Dingsies geben. Letzte Folge vor unserer traditionellen Sommerpause.
Sehr gut. Die kennen ja alle schon. Die ist ja so traditionell.
Genau.
Auch grundsätzlich immer am genau gleichen Zeitpunkt. Und nicht
hatten wir noch nie, aber ist auf jeden Fall traditionell. Anders.
Genau.
Doch, hatten wir schon mal. Stimmt. Aber das war zu einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, das war im Juni oder irgendwie so, ne?
Ja, ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal im Juni, wir hatten auch schon mal im Oktober, wir hatten auch schon mal im September. Es ist immer ganz traditionell.
Ja, alles ist immer ganz traditionell. Wir haben auf jeden Fall traditionell. So, das können wir mal festhalten. Traditionell. Das reicht ja erstmal als Information. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich morgen den ganzen FMs das hochschicke, dann werde ich denen ja ganz viele Folgen hochschicken. Ich habe ja in der Woche schon alles zurechtgeklöppelt.
Fleißig.
Ja, ja. Damit ich dann die 4 Wochen auch nichts machen muss. Mhm. Dann muss ich denen also morgen eine E-Mail schreiben, dass diese ganzen Sachen, die ich hochgeschickt habe, auf gar keinen Fall gelöscht werden dürfen. Weil sonst treiben die nämlich die anderen FMs, die uns in der Zeit nämlich doch übertragen wollen. Die können ja machen, was sie wollen in der Zeit, aber falls es doch FMs gibt, die das übertragen wollen, in den Alkoholismus oder sonstige Drogen, das ist ja nicht so gut. Also
nee, das wollen wir nicht.
Nee. So. Ja, ansonsten, es gibt viel zu Effektpedalen und zu Gitarren.
Oh, ja. Jetzt wird experimentiert.
Ja, ja, also es wird vor allem Geld ausgegeben.
Wie sich das gehört für ein gutes Hobby, ich meine.
Ja, genau. So ist das. Sämtlich natürlich alles nur Boutique, ist ja klar, ne?
Naja, versteht sich.
Na klar. Alles handgeklöppelt und mundgeblasen.
Nichts anderes, ist würdig.
Natürlich nicht.
Das Hause Martinsen.
Mhm. So ist das nämlich. Frau Eichler, ich glaube, den Leuten steigt die Hitze zu Kopf.
Ja, mir auch.
Ja.
Was ist passiert?
Uns allen. Aber hier ging es ja noch, aber trotzdem. Ja, wir haben doch letzte Folge, ich weiß immer gar nicht, kriege unsere ganzen Folgen auch immer durcheinander. Aber wir haben doch irgendwann mal über Verantwortung gesprochen, ne? Und da habe ich mich doch wieder daran erinnert, weil ich neulich auch schon wieder irgendwas gelesen habe, dass die Politik ja schon wieder an allem schuld sei. Mhm. Die PolitikerInnen sind doof. Die können alle nichts, die sind alle korrupt, die sind alle dies und alle das. Das hat Rita, glaube ich, schon vor Jahren gesagt. Dass, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hatte er so ein Programmteil, Programmpunkt, wie auch immer, wo er so darüber sinniert hat, das war alles die Merkel. Da ist die Merkel schuld. Die hat das alles alleine gemacht. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das war alles die Merkel. Die Merkel hat die Umwelt kaputt gemacht. Die Merkel hat dies, die Merkel hat das. Wir waren das gar nicht. Wir nicht. Das war alles die Merkel. Alles war das die Merkel. So, das ist ja schon vor Jahren so gewesen. Und ich weiß gar nicht, wo ich da neulich wieder drauf gekommen bin. Aber ich habe neulich wieder irgend sowas gelesen irgendwo, dass die Politikerinnen dies nicht können und das nicht können. Und die wären hierfür zu blöd und dafür zu blöd. Und dass sie sich hierüber und darüber ja auch nicht wundern müssten oder wie auch immer. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das doch schon wieder ein Verantwortung wegschieben.
Ja.
Da verschieben sie doch die Verantwortung jetzt schon wieder auf die PolitikerInnen. Jetzt sind die schon wieder schuld. Nur wir wieder nicht. Also die wieder nicht.
Ja, nee, haben die ja schon wieder was machen. Hallo?
Ja, man muss vor allem mal Verantwortung übernehmen für sein eigenes Handeln.
Richtig.
Nicht?
Richtig. Das können wir nicht so gut.
Nee, gar nicht, habe ich so den Eindruck. Immer ist irgendwer schuld. Nur wir nicht. Und am Ende ist die Merkel schuld.
Ja, das ist diese Opferrolle, auf die wir heute nochmal zu sprechen kommen.
Ja. Mit dem muss ich auch fürchterlich schimpfen. Also es wird geschimpft werden in der Sendung, das kann ich schon mal ankündigen.
Das ist gut, wir müssen eine eine hoch genug Schimpfquote aufrechterhalten, sonst laufen uns die Hörerinnen und Hörer weg.
Ist das so?
Mhm.
Ah.
Das wird explizit verlangt.
So, so.
Die Schimpfquote, ja.
Die Schimpfquote. Ich weiß nicht. Ich werde in den nächsten 4 Wochen wenig Zeit mit Schimpfen verbringen, glaube ich. Ich musste neulich wieder über Spotify schimpfen. Ich habe dir doch erzählt von dieser ganzen Situation mit dem, dass Spotify einfach mal umschaltet. Also wenn ich jetzt an meinem Rechner sitze und über Kopfhörer höre, zack, springt er aufs iPad und ich höre nichts mehr. Also spielt dann da weiter oder, keine Ahnung, springt auf das erste Lied der jeweiligen Playlist, obwohl ich ja ein ganz anderes angewählt habe. Also nicht das, was kommt, danach kommt, sondern das erste der Playlist und all solche Sachen. Und wir streiten uns dann die ganze Zeit hin und her. Das habe ich dann mal bei Twitter kundgetan, also meinem Unmut. Daraufhin hat sich ja Spotify Hilft gemeldet.
Huch.
Und seitdem funktioniert das ja. Also die brauchten gar nichts mehr machen. Spotify hat irgendwie Angst gekriegt. Ich weiß es nicht.
Faszinierend.
Die App hat irgendwie gedacht so, oh oh.
Oh oh, Twitter-Alarm.
Weil die haben gesagt, ich solle mich überall an- und abmelden und ich solle alles deinstallieren und wieder installieren. Dann müsse ich zwar wieder alles neu reinladen, weil ich habe ja so lokale Daten da drin und so. Ne? Hm. Also so wie bei iTunes ja auch, wie ich das da auch hatte halt. So die ganzen Hannah Arendt-Interviews und das alles, nicht? Das hätte ich dann alles wieder neu hochladen müssen und da habe ich überhaupt keine Lust so eigentlich. Also das dauert ja wieder alles so lange. Und also just an dem Moment, als die das gesagt haben, seitdem funktioniert das wunderbar, Frau Eichler. Also es ist
Der Überlebensinstinkt auch einer App ist groß.
Ja, und offensichtlich, nicht? Offensichtlich. Ja, faszinierend. Faszinierend. Ja, ansonsten wird man sich mit dem Herbstputz beschäftigen hier, denn wir werden, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wird ja hier in Flensburg, also wird ja hier schon, also da wird ja, das ist ja nicht.
Da fallen schon die Blätter, sagst du?
Ja, selbstverständlich.
Aha, aha.
Die fallen ja auch schon im August teilweise.
Ja, das stimmt. Ein paar fallen, aber rot sind sie noch nicht.
Nee, das nicht.
Hier geht man ja noch ins Freibad, also.
Ja, nein.
Jetzt sowieso, also, aber im
hier wird nächste Woche nirgendwo mehr hingegangen, dem werde ich helfen. Also Schluss jetzt mit diesem Unfug hier. Also es wird jetzt kalt geworden. So, kühler auf jeden Fall. Das ist ja auch mittlerweile schon früher dunkel und also schöne Sachen.
Oh ja, das ist wirklich angenehm. Das merkt man richtig.
Schön, ne? Und die Sonne steht schon so tief, die ist gar nicht mehr in meiner Wohnung drin. Und ach, es ist, ach, Frau Eichler, es ist wundervoll. Sonnen, die nicht in meiner Wohnung drin rumtüdeln, das gefällt mir gut. Das ist auch so eine Anmaßung, nicht? Dass die bei mir durch die Vitrine geistert. Was soll das eigentlich?
Echt, ey, zahlt keine Miete und setzt sich da
ja,
einfach ab.
Eine Frechheit das ist das. Nicht. Die soll schön draußen bleiben.
Ja, ich wollte gerade immer diese Ausländerwitz machen, aber mir fällt kein Wort ein für. Nicht auf diesem Planeten Lebende.
Nicht auf diesem Planeten Lebende. Ach so, ja, nee, es geht mir eigentlich gar nicht um woanders Planeten oder dieser Planet. Dieses ganze Naturzeug ist wunderschön durch die Fensterscheibe durch, nicht? Also total schön, aber bitte nicht in meiner Wohnung. Also dieses ganze Rumgeinsekte und Rumgepolle und Rumgesonne und dieses alles, das kann da mal schön draußen bleiben.
Das Rumgeinsekte, oh, das ist auch anstrengend auf dem Fahrrad, ich sage es dir.
Ja, das glaube ich.
Du kannst keine paar Meter fahren, ohne dass dir irgendwas im Gesicht klebt. Das ist echt, Mann, ey.
Ja,
das will doch keiner.
Was macht man denn da? Was?
Ja, nicht so schnell fahren.
Ah.
Das hilft manchmal.
Okay.
Oder ein zweites Frühstück genießen, ich kann es dir nicht sagen.
Nee.
Manchmal ist es schlimm, so zur Dämmerung, wenn dann die Mücken überall unterwegs sind. Oh, die Mücken. Ich hasse die Mücken.
Oh, ja, die haben wir hier ja gar nicht.
Die sind hier überall. Die sind überall. Weil in Bielefeld, da fließt ja auch nichts. Wenn, dann steht da irgendwas.
Ja, klar. Hier, die Ostsee, die ist ja viel zu viel in Bewegung.
Ja. Also, nee.
Da musst du wieder nach Helsinki oder nach Schweden oder so. Die haben das auch.
Ja. Wobei, die haben nochmal andere Mücken.
Mhm.
Die jucken mich nicht so viel. Die sehen da milchrot gesprenkelt ebenfalls, aber die jucken nicht so schnell.
Okay.
Naja.
Tja, die mögen dich leiden.
Ja. Leider das.
Tja.
Ich werde sie überleben, außer ich sterbe irgendwann an einer Blutvergiftung. Wir werden es sehen.
Nee, die haben wir hier nicht. Aber dafür andere Sachen. Und die muss ja nur alles nicht sein. Das kann ja nur alles draußen, kann das ja nun nicht.
Ja.
So. Natur gehört dahin, wo die Natur ist, nämlich draußen. So. Es gibt schon einen Grund, warum es draußen und drinnen gibt.
Wichtige Konzepte.
Nicht?
Dass diese Insekten das aber auch nicht verstehen.
Ja, das ist für sie schade, aber da kann ich ihnen auch nicht helfen.
Ja. Ich weiß nicht, ich verbringe nur immer noch zu viel Zeit damit, irgendwelche Fliegen wieder nach draußen zu geleiten.
Ja, aber wie machst du denn das? Die sind doch viel zu blöd dafür.
Da machen wir aufgeregt durchs Zimmer rennen, da machen wir das Fenster auf und dann sind die so völlig aufgeregt, dass sie ganz schnell flüchten.
Ist das so?
Und dann macht man schnell das Fenster wieder zu. Aus irgendeinem Grund kann ich das mittlerweile ziemlich gut.
Ha?
Ich habe vorvergestern, ich weiß nicht, das Fenster war aufgeblieben, das war nicht so schlau. Während Essen rumstand in der Küche, das war auch nicht so schlau.
Mm.
Und dann waren da mal eben irgendwie, weiß ich nicht, 12, 14, viel zu viele. What? Es summte nur so in der ganzen Küche. Ja, irgendwas ist hier auch mit den Pflanzen unter dem Fenster, irgendwie hier unten im Garten oder so, ist da irgendwelche Fliegenfabriken. Oder so stattfindet, ich weiß es nicht. Die sind sofort da, wenn man den Mülleimer auflässt oder wenn irgendwo, also lässt man sowieso nicht, aber oder irgendwas rumstehen lässt in der Hitze, geht gar nicht. Ab 30 Grad kommen die für jeden Krümel. Jedenfalls, diese 14 Fliegen habe ich bis auf eine alle in einem Schwung rausgekriegt. Mhm. So, naja, Fliegenflüsterer.
Wow. Nicht so schlecht.
Und die Küche ist relativ klein. Ich glaube, das kriege ich bei größeren Räumen nicht hin.
Nee, weil da haben sie zu viele Ausweichmöglichkeiten dann wahrscheinlich.
Ja.
Hm. Denke ich mal so.
Hm. Ja, ja, ja. Da haben sie schnell noch ihre Krümel zusammengepackt und sind abgehauen.
Tja.
So sieht es aus. Und sind dann wahrscheinlich durchs offene Balkonfenster wieder reingekommen. Ach, es ist alles.
Tja.
Wenn die wenigstens Mücken fressen würden, ne? Dann könnten sie ja bleiben. Das ist alles.
Nee, nee, das machen die nicht. Nee, das, nee. Ich weiß gar nicht, was Fliegen überhaupt, was essen die denn überhaupt? Sind das nicht Vegetarier? Ich weiß es gar nicht.
Hm. Hm.
Die Fliege an sich.
Kommen sie erstaunlich schnell, wenn irgendwo Fleisch durch die.
Ach ja, Fleisch, doch, die essen alles, ne?
Ja, ja, ich glaube, die essen alles.
Ja.
Alles, was verderben kann, das wird gefressen.
Hm. Stimmt. Ja, 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 im Zweifel essen die auch Menschen.
Mhm.
Stimmt. Denen ist ja alles egal. Insofern, dafür sind sie nämlich genau da.
Mhm. Dafür können sie auch gerne da sein, aber nicht in meiner Küche.
Ja, ja, nun.
Da gibt es keine Leichen zu dekompostieren. Nee,
ich fürchte nur, dass der Flieger an sich der Unterschied zwischen einer Leiche und deinem Essen nicht ganz so bewusst ist.
Banausen.
Tja. Ja, also hier kriege ich die auf jeden Fall nicht raus. Das ist unmöglich. Ich habe so eine riesen Balkontür, aber die finden hier rein, aber nicht wieder raus.
Ah, das verstehe ich, aber dann sind sie um die Ecke und dann wissen sie gar nicht mehr, wo es rausgeht und dann. Ja, das verstehe.
Und dann schwirren sie immer um meine Lampe herum. Das machen ja alle Fliegen gerne.
Hm.
Die Lampe an sich, das scheint für Fliegen so eine Art Blumenersatz zu sein. Sieht wahrscheinlich aus wie so eine übergroße Blüte oder so. Weil es ja auch meine Lampe ist ja auch so kelchig, wie sagt man so, ne? Die verjüngt sich ja nach oben hin.
Mhm.
Und das scheint die auf jeden Fall cool zu finden. Da sitzen sie dran. Nie woanders. Immer
aber
nur auf dieser
die
Lampe.
Aber auch wenn die aus ist? Also auch ohne Licht?
Ja, ohne so. Licht. Das scheint also irgendwie, vielleicht ist auch ein Farbding.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Woran das liegt, das wissen bestimmt wieder einige unserer HörerInnen, die wissen das bestimmt, woran das liegt, dass Fliegen grundsätzlich immer so Lampen cool finden. Auch wenn die Birne nicht an ist. Also sehr faszinierend. Ja, da setzen sie sich drauf und dann haben sie verloren. Das tut mir furchtbar leid.
Ja, nun, das ist die Regel, ne? Also, das könnten sie an der Fliegenschule auch mal, hätten sie mal zuhören sollen.
Ja, nun, so. Ich mach sie nix.
Nee.
Ja, Herr Freichler, haben Sie denn auch schon den Whisky und alles?
Ja. Man hat schon den Whisky rumstehen und der hat seine Dinge.
Gut. Gut. Wir müssen da gleich in unserer Sendung nochmal darauf hinweisen, dass das ja jetzt die letzte Sendung vor der traditionellen Sommerpause ist.
Ja.
Nicht?
Das werden wir tun. Also spätestens am Ende. Das könnte ich natürlich auch ganz am Anfang nochmal sagen, ne?
Ach ja, ach, weißt du.
Aber irgendwas ist auch wieder nicht richtig hier.
Was ist denn das wieder für ein Rumgesterbe da, Himmel, Herrgott nochmal. Also wirklich.
Also. Das ist immer, ich habe eine neue Theorie.
Oh, These. Nein.
Die ist auch voll wissenschaftlich und so. Das ist, wenn es eine bestimmte Uhrzeit ist und mein Körper sagt sich, jetzt könntest du auch mal schlafen gehen, dann sagen die Bronchien, was ist hier los? Eigentlich wollten wir noch schlafen gehen. Dann wird gehustet. So ist das. Ich stelle mir meinen Körper auch immer noch vor, wie bei, hier, wie hieß das nochmal mit den kleinen Männchen mit den Schubkarren?
Ach so.
Es war einmal, immer, ja. So, der Mensch. Hier, ein Leben.
Der Mensch. Ein Leben. Es war einmal der Mensch, hieß es, das war ganz am Anfang.
Es war einmal das Leben, so.
Ja, es war einmal das Leben, ist dann danach gewesen. Das war die Nachfolgedings davon.
Ah, okay.
Das andere war nämlich die Geschichte der Menschheit. Es war einmal der Mensch.
Hm.
Das war doch
ja,
mit Udo Jürgens.
Jedenfalls so geht das eindeutig vor sich. Also so geht das vor sich. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, das, ich habe die Befürchtung, dass es so ähnlich bei mir abgeht. Ich habe so eine vage Vermutung, dass das genau so funktioniert und dass keiner mit dem anderen spricht und dass alle sich eigentlich im Grunde überhaupt nicht einig sind. Das ist genau das, was ich schon immer befürchtet habe.
Ja, so ist das. Kaum dreht man sich um, hat der Kollege gekündigt und plötzlich brechen alle Systeme zusammen.
Genau.
Und keiner kann sich absprechen und keiner weiß, wie man den Server wieder hochfährt und dann, ja, das war's mit dem Bräunchen.
Ja, und wer will auch freiwillig in die Leber und in die Nieren? Da will ja auch keiner hin.
Ach so.
Von den ganzen, ja, welches Nährstoffding sie will da schon hin, ne?
Nee, eben. Schon gar nicht in die Niere, da riecht es komisch. Also,
ja, ja, das ja. Und Leber ist auch nicht angenehm.
Nee.
Also insofern. Tja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mein Hirn überhaupt völlig überfordert ist, diese ganzen Körperfunktionen in irgendeiner Form. irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen.
Dein Gehirn braucht also mal eine Projektmanagement-Schulung, sagst du?
Keine Ahnung. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe sogar einen Schein im Projektmanagement. Ich habe eine einwöchige Arbeit darüber geschrieben, aber mein Hirn halt nicht, ne?
Ja. Machst du nichts, so ein Körper ist ja noch mal was ganz anderes. Ne?
Naja.
Das ist ja, also, bleibt nur Körper überwinden.
Ja, ja.
Das Predigen ist schon seit Jahren.
Ja, ja, das ist einer unserer zentralen Programmpunkte. Ja. Auf jeden Fall.
Waffeln für alle und Körper überwinden.
Genau das. Ja. Ist ja auch ein schöner Claim für die Zukunft. Waffeln für alle und
ich sehe schon, wir müssen in der traditionellen Sommerpause mal neue Claims entwickeln.
Ja, was ich wirklich mal machen würde, das wollte ich auch schon seit Jahren machen. Wir müssen endlich mal ein eigenes Dings haben. Wie heißt es hier? Intro.
Intro, ja.
Da muss ich mich echt mal
ansetzen. Ja, nur jetzt mit den Pedalen, also da kann man nochmal, also.
Ja, mit den Pedalen, ja.
Völlig wilde Dinge kann man da nochmal klippeln, muss man da, nein?
Ja, mal sehen. Mal gucken. Das muss ja was Kurzes, Peppiges sein, das ist ja alles nicht so einfach.
Stimmt. Muss ins Ohr gehen, man muss es wiedererkennen. Ach, das ist alles nicht so einfach.
Nee. Darf nicht zu lang sein, bloß nicht zu lang. Eigentlich ist unser Intro viel zu lang. Zum Beispiel. Also echt schon so an der oberen Grenze. Und so Sachen halt. Aber mal gucken, ich muss mal sehen. Also, das sind so Sachen, die ich mir überlegt habe. Ja, apropos Intro.
Ja, dann starten wir nochmal mit eben jenem.
Ja, mach mal.
Oh Gott, das klingt der herzerreißend. Oh nein, es geht schon wieder los.
Ja, Frau Eichler.
Dann sollen wir mal loslegen.
Ja, warum nicht?
Hervorragend. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Ihr hört uns zum letzten Mal vor unserer traditionellen Sommerpause. Im September geht es weiter. Wenn ihr uns schrecklich vermisst während dieser Sommerpause, dann schaut einfach mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbei. Das ist Feuilletöne mit OE. Da könnt ihr nämlich alle Folgen, die wir jemals, na fast alle, die wir jemals aufgenommen haben, in voller Länge nachhören. Ihr könnt mehr über unsere Freunde erfahren, über uns nachlesen und auch nachlesen, wie ihr uns unterstützen könnt, sogar in der Sommerpause, denn danach geht es weiter. Und auch dann kosten Servergeld und so weiter. So, wir starten wie immer mit Gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier. Und unser heutiges Buch heißt Identität und kommt von Francis Fukuyama. Yoshihiro Francis Fukuyama wurde 52 in Chicago, Illinois geboren. Er ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler. Francis Fukuyama stammt aus einer akademisch geprägten Familie und wuchs in New York auf. Fukuyama selbst studierte zunächst politische Philosophie an der Cornell University sowie vergleichende Literatur in Yale. In Harvard dann schloss er sein Studium in Politikwissenschaft ab. Zwischen 1979 und 1996 arbeitete Fukuyama mehrmals für die US-amerikanische Denkfabrik Rand Corporation. Dazwischen war er für die US-amerikanische Regierung tätig. Von 1996 bis 2000 war er Professor für Regierungslehre an der George Mason Universität in Washington und bis 2010 war er Professor für internationale politische Ökonomie an der Johns Hopkins University. Mittlerweile ist er Olivier Nomellini Senior Fellow am Freeman Spogli Institute for International Studies in Stanford. Fukuyama hat zu allen wichtigen Themen der Weltpolitik Stellung genommen und gilt als liberaler Denker. Das heutige Buch von Francis Fukuyama trägt in der deutschsprachigen Übersetzung den vollständigen Titel Identität, wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet und ist 2019 im Verlag Hoffmann & Kampe erschienen. Angesichts des Erstarkens autoritärer Regime und populistischer Politiker in jüngster Vergangenheit sah sich Fukuyama der Frage ausgesetzt, inwieweit seine bisherige These, dass die Menschheit mit Ende des Kalten Krieges den endgültigen Weg zur liberalen Demokratie beschritten hat, aufrechterhalten werden kann. Er sagt also, es geht rückwärts. Eine liberale Demokratie kann sich durchaus wieder rückwärts entwickeln. Es geht nicht nur vorwärts. Dafür stützte er sich vor allem auf die spätestens seit der Wahl von US-Präsident Trump als virulent verstandene Identitätspolitik, bei der der Kampf für Partikularinteressen zur Spaltung der Gesellschaft bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führt. All das lässt sich bereits jetzt international beobachten. Fukuyama zufolge haben westliche Demokratien das politische Potenzial von Gefühlen, ganz besonders das damit verbundene Verlangen nach Würde, unterschätzt. Würde ist ein zentraler Begriff in diesem Buch. Grundsätzlich sei der Kampf benachteiligter Gruppen um Würde und um Gleichberechtigung zwar unterstützenswert, jedoch beriefen eben jene Gruppen sich zunehmend auf Opfernarrative, die sich gegen andere Gruppen richten, woraus schließlich ein gefährlicher neuer Tribalismus erwachse. Herr Martinsen.
Ja, und das halte ich für falsch, diese letzte Aussage. Aber zunächst einmal geht es ja ganz anders los. Denn zunächst einmal erzählt uns ja der Autor lang und breit, warum er damals doch recht hatte, als er das Buch Das Ende der Geschichte schrieb. Das hat mich schon mal sehr gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das wollte ich ja gar nicht wissen. Dann erzählt er uns davon, wie er was in dem Buch meinte, was er da geschrieben hat. Zum Beispiel, dass er wohl einiges eher im hegelianischen Sinne gemeint hätte. Also da winken Popper, Arendt, Camus und Martinsen schon wieder müde ab. Ne? Dann entschuldigt er sich, dass Teile dieses Buches, also dieses hier, was wir jetzt hier vor uns haben, was wir besprechen wollen, schlicht Zitate aus schon veröffentlichten Büchern von ihm sind. Aber er sagt, das mache ja nichts, denn die meisten hätten es sowieso nicht gelesen und wenn, dann hätten sie es eben nicht verstanden. Nicht? So.
Ganz klar.
Das hört sich für mich eher an, als hätte sich jemand geehrt und muss nun alles mal ganz schnell so hingedreht werden, dass alles doch wieder irgendwie hübsch passt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sieht man auch mal wieder sehr schön, was passiert, wenn Männer sich mit dem gleichen Thema beschäftigen wie Frauen, von denen wir ja in den letzten Wochen Bücher über dasselbe Thema besprachen. Hier rechtfertigt er sich erstmal so lange zurecht, bis er doch wieder recht hatte. Das fand ich schon sehr spannend. Nun, also Fukuyama hat also das Ende der Geschichte proklamiert. Das Ziel sei erreicht, alles sei gut. Es gebe für die liberale Demokratie keinen weiteren Fortschritt in der Entwicklung, sagt er. So wie Hegel das damals auch mit Preußen gesehen hat. Also danach kann auch nichts kommen. Also er hat die Feststellung gemacht, dass jetzt alles super ist, dass es jetzt auch nichts weiteres mehr geben brauche. und dass es nun aber danach nun doch weiterging. Das empfand er natürlich als persönliche Frechheit. Was fällt der Entwicklung ein und dem Fortschritt ein, Hegel zu widersprechen? Nicht, wo doch alles genau perfekt war. Es ging ja eigentlich gar nicht weiter. Die Geschichte war ja zu Ende. Was fällt der Geschichte ein, einfach weiterzugehen? Nicht? Und so ging natürlich auch die Geschichte nach dem Mauerfall weiter, also nach dem Buch von Fukuyama, was dieser offensichtlich wieder als Unverschämtheit empfunden hat. Nun, er hat sozusagen erkannt, dass die Rechtspopulisten sich heute ihre Opferidentitäten schaffen und damit den Anspruch auf eine höhere Moralität, wie es zuvor bestimmte gesellschaftliche Gruppen und sympathisierende Linke für sich eben entwickelt hätten, sagt er. Nun stimmt das natürlich, dass es viele linke Menschen gibt, die bestimmte Dinge machen, die sich für bestimmte Gruppen einsetzen, da kommen wir gleich zu. Er zieht aber meiner Meinung nach, genau wie Hegel, da nicht die falschen Schlüsse daraus. Denn es geht so, im Grunde genommen ist seine Essenz, die Essenz dieses Buches, wenn die Linken nicht immer so entsetzlich aufgeklärt wären und so gutmenschlich, dann wären die Rechten nämlich gar nicht so stark. So nämlich. Kleinteilige linke Identitätspolitik, sagt er ja. Nun, was heißt das? Ja, nun, es heißt, dass es einfach zu viele Gruppen gibt, die auch gerne Rechte hätten und darauf auch andauernd aufmerksam machen, und das nervt. Die, die nicht zu dieser Gruppe gehören, nämlich. Wir müssen also seiner Meinung nach wieder mehr Leitkulturen und weniger in kleinen Identitäten umherirren. Es muss also wieder ein bisschen mehr pauschalisiert werden auf der einen oder anderen Stelle, wenn man so will. Und wenn das nicht passiert, dann werden die Rechten immer stärker, sagt er. Und er hat auch Beispiele. So kritisierten ja zum Beispiel die Trump-Anhänger, dass schwarze, homosexuelle oder lateinamerikanische Gruppen ihre Identität betonen dürfen, das Adjektiv weiß hingegen zur positiven Selbstidentifizierung unstatthaft sei. Ja, klar, die sind ja auch an der Macht. Die brauchen keine.
Die haben die letzten paar hundert Jahre auch verkackt.
Um das genau, das auch, aber die sind ja auch an der Macht. Die brauchen keine Rechte für sich erkämpfen und die müssen darauf auch nicht hinweisen. Und die müssen das auch nicht betonen, denen geht es nämlich gut, die haben Privilegien. Das hört sich für mich nach Besitzstandsdenken an. Nun, für ihn ist die Folge, aus diesem Unmut wird Trotz. So. Und im Grunde genommen sind die Linken schuld, dass es die Rechten gibt. Coole Erkenntnis. Weil es nämlich zu viele kleine Gruppen gibt, die auch noch gern dabei wären, zu Recht, meiner Meinung nach, fühlt sich die geschundene Mehrheit plötzlich nicht mehr dazugehörig, weil sie schon immer dazugehörten. Und das geht natürlich nicht. Vielleicht gründen sie eine eigene Gruppe, die Gruppe der Nicht-Marginalisierten oder so. Was zur Hölle? Also da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und natürlich hat er auch Lösungen, wie man diese unselige Separierung nun entgegenkommt, wie man die das Allgemeine so unsäglich vergisst. Und zwar singt er das Loblied auf die wohlverstandene nationale Identität. Sie sorge nämlich am besten für physische Sicherheit, für gute Regierungen und erfolgreiche Ökonomien. Sie fördere das Vertrauen und die soziale Sicherheit. Sobald ein Land, er sagt, er nennt das geeignete nationale Bekenntnisidentität, da wird mir ja schon schlecht, gefunden habe, sei es stabil und auch für Zuwanderung offen. Und das halte ich für ein Gerücht. Ja. Man müsse nur dieses oder jenes machen, dann wird alles wieder gut. Vor allem eben mit einem Bekenntnis zu einem Staat. Der Mann hat zu viel Hegel gelesen, eindeutig. Was aber im 19. Jahrhundert zumindest noch theoretisch funktioniert hat, wenn auch mit all den schlimmen Folgen, die Hegel meiner Meinung nach jedenfalls zu verantworten hat, und da bin ich ja nicht alleine, Popper, Arendt, Camus, habe also ein paar Fürsprecher, aber die Menschen waren damals halt noch verwurzelter als heute und es gab kein Internet und die Menschen hatten klassischere Wertvorstellungen als heute. Das funktioniert aus ganz vielen Gründen heute nicht mehr, was er da vorhat. Der Staat im 21. Jahrhundert als Allheilmittel, das ist faszinierend. Das funktioniert nicht. Hegel hat den Staat über vieles andere gestellt, über fast alles andere, wenn nicht sogar über alles andere. Und auch schon von einem Ende der Geschichte gefaselt. Das ist, finde ich, ist ganz schlimmer Blödsinn. Schopenhauer hat einst gesagt, dass Menschen, die nichts anderes hätten, als sich auf Staat und Gedöns berufen zu können, die machen das deswegen, weil sie sich selber nicht genügen, weil sie nichts anderes haben. Da ist eine Menge dran. Natürlich sind Identitäten wichtig, das sehe ich auch so. Die müssen aber nicht immer was Gemeinsames haben. Die können auch mal nur wenige Menschen betreffen. Ich finde, wir müssen lernen, dass wir trotz der Erkenntnis, dass es viele Identitäten gibt, nämlich mehr als je zuvor, zusammenzuleben, zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten. Nicht trotz, sondern wegen unserer unterschiedlichen Identitäten. Die Frage, ob Diversität das Beste ist, was es gibt, die stellt sich doch gar nicht mehr. Du kannst doch nicht das Rad zurückdrehen. Das hat doch Hagen Räther vor Jahren schon gesagt. Multikulturelle Gesellschaft, ja was denn sonst? Es gibt doch gar keine Alternative dazu. Wir können doch jetzt nicht sagen, so Kinder, das war alles ganz nett, aber nur ist auch mal gut, nur lass uns mal wieder zurück in die 60er. Wo der Staat noch groß, die gemeinsame Identität noch stark und die Werte noch hübsch waren. Das funktioniert doch nicht. Das geht doch alles nicht. Der möchte auch wieder nur ein Früher haben, im Grunde genommen. Also er möchte im Grunde genommen die 90er zurück. So ein bisschen und noch ein bisschen davor vielleicht. So, als die Mauer gerade gefallen war, da war ja so eine Zeit lang alles gut, mehr oder weniger. Da möchte er gerne wieder zurück, ja, aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Natürlich brauchen Menschen Zugehörigkeit, Geborgenheit und Konsens. Aber das ist eben heute viel kleinteiliger als früher. Und damit umzugehen, das müssen wir lernen, statt wieder dahin zu gehen, wo wir herkamen. Das hat auch noch nie funktioniert. Noch nie. Noch nie hat irgendwas funktioniert, wenn Leute mit Vergangenheit gekommen sind. Also ich weiß nicht, wir sollten voneinander lernen und nicht wieder anfangen, große neue Identitäten zu schaffen, die irgendwie wieder jeder und jeden über einen Hut klöppelt, finde ich. Die gibt es nicht mehr und die wird es auch so schnell nicht mehr geben, da bin ich jedenfalls fest von überzeugt.
Ich kann mich absolut anschließen. Also größere nationale Identitäten, einheitlichere nationale Identitäten sind doch genau gegenläufig zu Diversität.
Ja, also unbedingt. Und Hannah Arendt wurde in diesem Buch übrigens überhaupt nicht zitiert. Ich habe jedenfalls kein Zitat gefunden, das sagt ja schon alles, nicht? Da müssen wir doch gar nicht mehr diskutieren. Nun, sie hat einmal gesagt, dass sie nicht in der Lage sei, ein Volk oder eine Nation zu lieben. Sie sei ausschließlich in der Lage, ihre Liebsten und ihre Familie zu lieben. Zu aller anderen Liebe sei sie schlicht unfähig. So, das sagt ja auch schon alles, das sagt ja schon ganz viel. Wir müssen damit leben, dass heute Identität nicht mehr so groß ist, sondern kleiner ist. Wir brauchen meiner Meinung nach kein großes Ganzes, wir brauchen ein Vieles unter vielen. Das ist anstrengend und das führt auch nicht immer am schnellsten zum Ziel. Aber das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, in einer offenen Gesellschaft zu leben. Das ist meine Meinung. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ja, so, genug geschimpft.
Genug geschimpft, aber genau richtig geschimpft. Ich kann unter alles, was ich bisher gehört habe, nur einen Haken machen. Und ich war auch zutiefst verwirrt von dieser merkwürdigen Lösung oder diesen merkwürdigen Lösungen, die Fukuyama hier vorschlägt. Also einheitlichere Identitäten. Warum? Ich meine, Zivildienst für alle ist nicht die schlechteste Idee vielleicht, aber schon das Wort Bekenntnisidentität, da kam es mir auch gleich hoch. Wie soll das das Problem fehlender Würde lösen? Dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen, schöne Sache, oder innerhalb eines Staates, schöne Sache, aber doch nicht, indem wir uns einer gemeinsamen Identität unterwerfen. Das geht nur, genau wie du es gerade gesagt hast, das geht nur, indem wir unsere völlig verschiedenen Identitäten lernen, nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich sinnvoll zu nutzen, zu sehen, wie viel Wert das hat, so viele verschiedene Identitäten an einem Ort zu haben, wie viel man daraus schöpfen kann. Und nicht irgendeine Leitkultur. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer soll das denn bitte machen? Wer definiert denn diese bescheuerte Identität? Wer definiert denn diese Leitkultur? Das kann nicht funktionieren.
Der Staat.
Ja, genau.
Frau Eichler,
ja,
und der Staat.
Wer ist denn der Staat?
Der Staat, nicht?
Ich meine, ich bin heute durchaus etwas mehr oder etwas weniger Fan von Staaten als früher. Durchaus können Staaten einiges, sie können für ein großes Maß an Stabilität sorgen, sie können für ein großes Maß an Ausgleich von Nachteilen sorgen, auch wenn sie für diese Nachteile zum Teil selbst verantwortlich sind. Aber sie können nicht selbst eine Identität vorgeben, die dann alle zu haben oder eine Leitkultur. Das funktioniert also vor allem im Zeitalter der Information, im Zeitalter des Internets, kann das nicht gehen. Dann würde es immer heißen, es kommt von einer zentralen Stelle und das ist nicht vereinbar mit einer offenen Gesellschaft. Das hat mich völlig verwirrt, wie ein sogenannter liberaler Denker sich sowas ausdenkt.
Ja, und das Schlimmste ist ja, dass er den Linken die Schuld gibt. Also, dass die ihre Rechte einfordern und dann damit nerven sozusagen. Und ich habe mir das mal so überlegt. Also, ich meine, die Grundidee dahinter. Also, ich habe mir mal so überlegt, vielleicht sind die Rechten einfach nur sauer, weil die nichts Eigenes haben. Guck mal, die Linken haben die Diversität und die haben mehrere Geschlechter mittlerweile. Und das finden ja die Rechten alles doof, ne? Und die finden ja auch verschiedene sexuelle Orientierungen doof und geschweige denn Transgender oder was gibt's noch, Feminismus und diese ganzen Sachen finden ja Rechte doof. Aber die haben ja nichts Eigenes. Die haben keine, das ist vielleicht das Problem, die haben halt keine eigene kleinteilige Identität, die so angeblich so schlecht sein soll. Vielleicht fehlt denen was. Vielleicht faseln sie deswegen davon, dass ja niemand mehr was sagen darf. Und so. Vielleicht faseln sie deswegen vom Patriotismus. Weil es das Einzige ist, was sie noch haben. Weil es andere, nicht? Die sollen sich mal was Eigenes suchen. Es gibt doch genügend Felder, wo man konservativ sein kann. Das ist nicht meine Meinung, aber das kann man ja machen. Man könnte, weiß ich nicht, sehr konservativ sein, wenn es um die Musikindustrie geht. Zum Beispiel. Man könnte sagen, wir müssen wieder zurück zu physischen Datenträgern. Das halte ich zwar für absoluten Blödsinn, aber was kann man ja machen? Oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas halt. Man kann für mehr oder weniger klassische, moderne Werte eintreten. Muss ja nicht sein, dass man gleich alles andere ausschließt, aber man kann ja meinetwegen, wenn man unbedingt für christliche Werte eintreten will, ich habe da gar nichts dagegen. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Menschen die Ehe toll finden. Ich bin da kein Freund von, ich halte die für überholt, aber bitte. Ja, wenn Menschen diese Sachen machen wollen, können die das ja alles gerne machen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Vielleicht sollten die sich da irgendwo ihre Nische suchen, in diesem Bereich. Dass sie sich selber Sachen suchen. Ich meine, ich bin ja nun auch nicht dafür da, dass ich den Rechten jetzt ihre Identität suche. Also, das müssen die schon selber machen. Nee, aber weißt du, ich glaube wirklich, die sind beleidigt, die sind sauer und die, guck mal, die Linken, die haben da so viele tolle, moderne Sachen und wir haben gar nichts. So. Wir sitzen hier rum, verstauben vor uns hin. Nicht? Ist doch so. Vielleicht fühlen die sich deswegen zurückgelassen, weil die nicht so tolle Projekte haben, weil die nicht so tolle neue Ideen haben.
Weil es immer schwerer wird, sich nicht zu bewegen, wenn die Welt nur mehr beschleunigt.
So ist das. Aber da sind wir wieder beim Thema, wie gewinnen wir diese Menschen? Und das müssen wir halt, da müssen wir drüber reden. Aber wir gewinnen noch nicht die Menschen, indem wir sagen, ja, ihr seid schuld. Das ist doch schon wieder die Verantwortung wegschieben. Ja. Das ist, also, naja, wie dem auch immer sei. Außerdem dieser Fatalismus auch, dieses Hegelianische, was da drin ist, was er ja schon in seinem Buch davor hatte, das Ende der Geschichte hat er ja quasi im Grunde genommen auch postuliert. Mhm. Das geht ja gar nicht. Also, nein, also mit diesem Buch bin ich nicht konform. Überhaupt nicht. Ich bin nicht glücklich damit. So.
Tja, das müssen wir so stehen lassen.
Nee, das müssen wir nicht. Wir müssen das jetzt bewerten.
Ach so. Können wir es nicht stehen lassen?
Nein, das können wir nicht stehen lassen. Das ist aus dem Jahr 2019.
Ah, Mann.
Ja, ich sage es gleich.
Können wir auch Protests einfach stehen lassen? Ja, ja, du sagst es.
Ich sage es gleich. Hm?
Es steht bei
dir.
Ja,
selbstverständlich.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich fand Teile oder sagen wir mal einige Beobachtungen von ihm ja gar nicht... verkehrt, aber seine Schlüsse sind komplett verkehrt. Von daher, ich rede mich wieder im Kopf und Kragen. Im Grunde ist es auch für mich entsteht, weil ich so viele seiner, ja, weiß nicht, er hat keine Vorschläge, bei denen ich nicht fürchterlich den Kopf schütteln muss. Das macht keinen Sinn. Das funktioniert nicht.
Ich glaube, dass wir Staaten eher überwinden sollten.
Ja, ja.
Ich glaube, die Zukunft liegt in der Region. Ich glaube auch nicht, dass die Zukunft, also von so nach dem Motto, es gibt die EU, aber die Parlamente sind nicht mehr national, sondern regional. Mhm. Das wäre viel besser, weil die sind viel näher an den Menschen, die wissen viel mehr, wo der Schuh drückt.
Ganz genau.
Nicht? Also da müssen wir eigentlich wieder hin. Wir müssen eigentlich wieder in Anführungszeichen zur kleinen Starterei zurück. Im Großen natürlich, im ganz Großen.
Im Großen, genau, die Sicherung. Mhm. Im Großen und die Entscheidung im Kleinen.
Ja, so ungefähr, ja. So, ja, genau. Also nicht die ganz großen Entscheidungen, aber die tagtäglichen wichtigen Entscheidungen so. Also im Grunde genommen, ja. Das, was Deutschland früher mal war, so ein zusammengeklöppelter Haufen von Fürstentümern. Das war eigentlich gar nicht verkehrt. Natürlich ohne die Zollgeschichte, ne? Also, das geht natürlich nicht. Also, das muss weg. Aber und eine gemeinsame Währung und so ist alles schon klar. Aber im Grunde genommen sowas halt. Also Lippe wäre sofort, also die würden wahrscheinlich sofort wieder die Lippe, Flagge, ach, die ist ja jetzt schon gehisst. Nee, die würden wahrscheinlich sofort, die wären die Ersten,
die
dafür
sofort König wählen, würden die.
Ja, sofort.
Die würden als Erstes einen König wählen.
Oder ein Fürst, glaube ich, ist das ja bei denen.
Ein Fürst. König? Ja, ein Fürst. Ja, nee, es ist ein Fürst. Aber wenn sie könnten, würden sie den ja direkt befördern, glaube ich.
War das nicht immer ein Prinz, Frau Eichler?
Ach ja, das war ein Prinz.
Der ist ja heute noch da.
Ja, aber nur wenn man den befördert, dann ist er ja auch König.
Nein, nein, aber der wird ja nicht befördert, bloß weil das ein eigen. Das ist ja auch egal. So, jedenfalls, so you get the point. Also das, so wie das heute mit den Bundesländern ist. Das ist doch eigentlich ganz cool. Nur auf eben anderer Ebene, nur auf EU-Ebene halt. Das ist doch eigentlich mehr die Zukunft. Dass die Leute vor Ort politisch werden. Das ist doch viel wichtiger. Das ist doch das Gegenteil, was wir brauchen doch keine gemeinsame nationale Identität. Das ist doch völliger Unfug heutzutage, finde ich. Das wäre doch alles nichts. Ja, es gibt ja mehr Leute, die ja so, das finde ich ganz interessant. Es gibt ja Leute, die wie so einen aufgeklärten Patriotismus sind.
Sehe ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich da noch Teile nicht von verstanden habe, aber ich, ja, das sehe ich auch echt nicht. Warum muss ich die Identität eines Landes annehmen, um darin politisch handeln zu können? Muss ich nicht.
Nein, musst du natürlich nicht. Sehe ich auch so. Mhm. Also ist auch meine Meinung. Aber ob ich damit recht habe, weiß ich nicht. Aber das ist meine feste Überzeugung. Ich würde sehr gerne mit Thea Dorn darüber diskutieren, aber die ist so bekannt, die kriegen wir nicht. Die ist auch nicht im Internet oder irgendwo zu finden. Die würde ich sehr gerne einladen. Die ist ja eine von den Menschen, die sagen, wir brauchen einen aufgeklärten Patriotismus. Aber das Buch können wir eigentlich mal lesen von der.
Sehr gerne. Ja, vielleicht gibt uns das schon Antworten.
Genau, vielleicht gibt uns das auf jeden Fall Antworten auf die Fragen, was meinen die denn? Das wäre ja auch mal ganz schön. Mhm. Ja, also meine Meinung ist es auf jeden Fall nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht der richtige Weg ist. Und schon gar nicht zu sagen, die sind schuld. Also es ist ja auch wirklich der absolute Blödsinn. Also der ganze Feminismus und Diversität und wie es alles heißt, die sind schuld. Homosexuelle, Schwarze, die sind schuld. Also. Nein, Frau Eichler, nein. So. Steht.
Steht. Alles
klar. So, und du?
Ja, es steht. Ah, okay. Was soll man sagen? Ich meine, damit müssen wir sagen, dass das Buch Identität, wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet, von Francis Fukuyama steht. Da waren wir uns einig.
Genau. Und wir kommen zu Gehört. Und wir kommen zu The Flaming Lips. Das ist eine Band, die es schon ziemlich lange gibt. Ja, The Flaming Lips sind überraschenderweise eine US-amerikanische Rockband. Wenn man deren Musik hört, würde man gar nicht so auf Anhieb auf die Idee kommen. Die gibt es auch schon ziemlich lange, nämlich seit 1983 und die wurden gegründet in Oklahoma City. Und diese Band zeichnet sich durch Experimentierfreude und stilistische Vielfalt aus, die sich im Laufe der Jahre immer wieder gewandelt hat. Das kann man mit Fug und Recht so behaupten. 1986 wurde das erste Album Here It Is veröffentlicht. Man hat auf diesem Album dem Post-Punk, man war auf diesem Album dem Post-Punk zugetan, also so Sachen wie damals eben in den 80ern so liefen. Und schließlich entwickelte die Band sich dann auch vom Post-Punk wieder weg. Und nach Clouds Taste Metallic aus dem Jahre 1995 öffneten sich The Flaming Lips dann auch hörbar elektronischen Klängen und Effekten. Das wurde dann auf dem darauf folgenden Album noch sehr viel mehr wahrnehmbar. Auch Aufnahmen wie zum Beispiel von Alben, die dann natürlich auch länger waren und Doppelalben. Und da hat man dann sich Experimenten hingegeben, wie zum Beispiel das sogenannte Parkplatz-Experiment. Hier bekamen dann bis zu 40 Freiwillige von der Band eingespielte Kassetten ausgehändigt, die dann auf einem Parkplatz von ihrem Autoradius simultan abzuspielen waren. Und ähnlich funktionierte das Ghetto Blaster-Experiment. Hier wies Wayne Coyne, das ist der Sänger des Ensembles, erneut 40 Freiwillige an, von der Band eingespielte Musik in umgebaute Ghetto Blaster abzuspielen, wobei die Teilnehmer Lautstärke, Geschwindigkeit oder Tonart variieren sollten. Sehr, sehr spannend. Und das wurde dann aufgenommen, ne? Den künstlerischen Durchbruch schaffte die Band allerdings erst 1989 mit dem Album The Soft Bulletin, das von einem orchestrierten Sound und philosophischen bis exzentrischen Texten geprägt ist. Nun, 2001 arbeitete die Band an einem Science-Fiction-Film namens Christmas on Mars auf Low-Budget-Level, der im Oktober 2005 fertiggestellt werden konnte. Der Film besitzt experimentellen Charakter mit kryptischer Handlung und erschien, nachdem er auf diversen Filmfestivals zu sehen gewesen war, 2008 auf DVD zusammen mit der Filmmusik, die es natürlich auch auf CD gibt. Nun, die Band wurde in der Zwischenzeit mit Grammys ausgezeichnet. Es gab dann sogar einen Song für ein Remix-Album von Yoko Ono, die Flaming Lips beigesteuert haben. Eine Neuinterpretation des Stückes Cambridge aus dem Jahr 1969. Und nun also das 15. Studioalbum von The Flaming Lips, das ist auch eine Leistung. Es wurde am Record Store Day, also am 13. April des Jahres 2019, als limitierte Auflage von 4000 goldfarbenen Schallplatten veröffentlicht. Die offizielle Version wurde dann 6 Tage später veröffentlicht. Kingsmouth ist mal wieder ein Konzeptalbum, das als Soundtrack zu einer gleichnamigen Kunstausstellung von eben dem Sänger Wayne Coyne konzipiert wurde, die 2017 eröffnet wurde. Auf dem Album ist der Gitarrist von The Clash, Mac Jones, zu hören, der Erzähler auf diesem Album ist, der also diese Geschichte erzählt. Frau Eichler.
Ja, Kingsmouth klingt genauso wie die Installation, die ich sehen durfte, auf der das Ganze beruht. Bunt, glitzerig und verwirrend. Es ist erstaunlich gut gelaunt, dafür, dass es so exzentrisch und teilweise eher psychedelisch ist. Der Geschichte konnte ich nur ansatzweise folgen, weil da so viele merkwürdige Dinge passieren. Trotz des Erzählers, der uns ja durchaus zwischendurch durch die Handlung führt und versucht, das Ganze irgendwie in einen sinnvollen Rahmen zu bringen. Für Kingsmouth brauchte ich allerdings wirklich eine Menge Eingewöhnungszeit. Ich denke, dieses Album ist voller merkwürdiger Klänge, voller zufällig wirkender Einwürfe. Dann ist zwischendurch, gibt es immer wieder diese Tracks mit dem etwas nostalgisch absurden Erzähler, der so auf alt getrimmt mit seiner Märchenoperstimme diese grotesken Bilder aufmacht und diese Utopie erzählt. Auf diese ganze Welt überhaupt muss man sich erstmal einlassen. Dann aber, wenn man da erstmal drin steckt, wenn man durch die Blase geploppt ist und in dieser bunten Glitzerwelt angekommen ist, dann ist es da ziemlich nett und bunt. Und es ist ein ziemlich tolles Album. Und dann macht es auch richtig Spaß zu hören und Spaß, diese sehr, zum Teil sehr ernst gemeinten, zum Teil einfach sehr luftigen Songtexte, denen zu lauschen, in denen es natürlich auch um die ganz großen Themen geht, um die Zerbrechlichkeit des Lebens, um Hoffnung, um das große Ganze und den Sinn des Lebens und überhaupt. Das ist aber so schön verpackt, dass Kingsmouth wirklich was ganz Besonderes geworden ist. Ein Konzeptalbum, das sich nicht so ernst nimmt. Bei Konzeptalbum denke ich immer gleich an so große Ideen, wo jemand seine epische künstlerische Vision umsetzen wollte. So wirkt es hier nicht, sondern es ist einfach eine originelle Idee, eine gute Geschichte, erstaunlich gute Laune und gut erzählt.
Ja, und es ist ein Album, was eine sehr hübsche Mischung aus diesem elektronischen und auf der anderen Seite nicht elektronischen, wenn ich das mal so sagen darf, mischt. Mhm. Sehr, sehr, auf sehr angenehme Weise. Die Geschichte ist tatsächlich sehr skurril. Das ist ja ein Märchen, was hier erzählt wird. So richtig versteht man das tatsächlich nicht. Da muss man es wahrscheinlich so oft hören und muss sich dazu die Texte ganz lange durchlesen. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Welt, in die man hier entführt wird, auch musikalisch entführt wird. Und ich habe dieses Album als extrem gut hörbar und extrem kurzweilig empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach der Entwicklung, die diese Band ja nun genommen hat. Und dieses Album, Kingsmouth, hat mir unheimlich gut gefallen mit dieser Lässigkeit, mit dieser Ruhe und diesem trotzdem nicht langweiligen. Weil ich fühlte mich nie gelangweilt. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Album zu lang wäre oder dass hier irgendwas noch weg könnte oder, sondern ich fühlte mich von Anfang bis Ende wirklich sehr gut unterhalten. Das ist ja eine sehr hübsche Mischung aus Pink Floyd, weil natürlich diese Erzählgeschichte natürlich, denkt man sofort an Pink Floyd, an so elektronische Sachen, wie wir sie ja auch schon des Öfteren gehört haben, die so ein bisschen aufgelöst wird, die so ein bisschen durch diese Gitarre und durch das Schlagzeug und den Bass so ein bisschen gebrochen wird, was sehr schön ist. Ich bin immer am Überlegen, womit man sie am ehesten noch vergleichen könnte. Fällt da nicht wirklich was ein? Das ist schon was sehr Eigenes. Vielleicht Tame Impala. Vielleicht am ehesten. Aber das ist schon eine, wie soll man das nennen? Das ist Electronic Progressive Pop Rock Dings. Das ist was ganz Eigenes, was die da machen. Und da habe ich einen unfassbaren Spaß dran gehabt an diesem Album. Ich habe das erste Mal gehört und dachte, wow. Und wenn man mal überlegt, welchen Weg diese Band hinter sich hat und dass es die seit 1983 ja auch schon gibt, ist das natürlich auch mal wieder ein Beweis, wie toll die 80er sind und wie tolle Bands aus dieser Zeit kommen. Man muss das einfach mal so sagen. Das ist schon großartig. Also ich muss sagen, ich bin schwer begeistert von diesem Album. Wirklich. Ich finde die Stimme toll, die ist so ein bisschen rau mittlerweile, die ist nicht mehr, die hört sich schon so ein bisschen älter an, ist sie ja logischerweise auch schon. Also die Stimme von Wayne Coyne ist, finde ich jedenfalls, passt einfach dazu. Die ist nicht zu glatt, aber auch nicht zu derbe. Das stimmt alles haargenau. Das ist hervorragend produziert, sehr durchdacht, auch wenn diese Welt, in die man sich da begibt, sehr am Anfang sehr, sehr fremd ist, wie du das ja auch schon so richtig beschrieben hast. Und diese Geschichte auch sehr skurril ist und man so von einer Skurrilität in die nächste stolpert, mehr oder weniger. Trotzdem hat dieses Album eine hervorragende Dramaturgie musikalisch. Und am Ende wird ja auch nochmal von Mick Jones dann wieder erzählt. Das hat schon alles was sehr Schönes, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben Anfang und Ende hervorragend eingebaut. Die Dramaturgie stimmt. Dieses Album ist in sich geschlossen. Es ist ein tolles Konzeptalbum, was viele, viele Themen verhandelt und behandelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also für mich ist dieses Album auf der Liste der besten Alben dieses Jahres im Moment durchaus ein Kandidat.
Oh, ich habe da ein bisschen mit mir gehadert. Es wäre beinahe mit in der Kategorie Rent gelandet. Für mich ist es ein sehr, 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 sehr gutes Läuft. Ein richtig gut gemachtes, originelles und skurriles Konzeptalbum. Mal sehen. Noch ist es nicht auf meiner Shortlist.
Also, ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir für The Flaming Lips und King's Mouth.
Damit kommen wir zu Gesehen. Da wird es auch ein bisschen skurril, denn wir haben uns Dylan Moran angesehen. Dylan Moran wurde 1971 in Navan in County Meath, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, in Irland geboren. Er ist Schauspieler und Comedian. Dylan Moran tritt schon seit seinem 21. Lebensjahr als Comedian im Dubliner Club The Comedy Cellar auf. Im Jahr 93 erhielt er den Preis So You Think You're Funny des Edinburgh Festivals. Das ist schon relativ hoch dekoriert. Mhm. Und für seine Show Gurgling for Money erhielt er im Jahr 96 den Perrier Comedy Award. Er debütierte als Schauspieler in der Comedy-Fernsehserie How Do You Want Me, in der er in den Jahren 98 und 99 mitspielte. In der Komödie Notting Hill spielte er dann den Bücherdieb Rufus. In der Komödie The Actors spielte er neben Michael Caine eine der Hauptrollen und vielleicht die größte Bekanntheit erlangte er durch seine Hauptrolle in der Comedy-Fernsehserie Black Books, für die er auch einige Drehbücher schrieb. Für die Rolle gewann er in den Jahren 2001 und 2005 den BAFTA Award. Außerdem war er nominiert für den British Comedy Award und den IFTA Award. Das Programm Like Totally, das wir in dieser Woche für euch gesehen haben, stammt aus dem Jahre 2006. Herr Martinsen.
Ja, genau. Und ist damit natürlich schon ein bisschen älter. Ja, man sagt ja über Dylan Moran, sagt man ja, er ist der Onkel, der einem peinlich ist auf der Bühne. Ja. Das ist ja so die Rolle, die er spielt, nicht? So. Und er ist natürlich auch wieder ein typischer Ire. Also der ist die ganze Zeit nur am Rotwein trinken, am Rauchen. Das ist wirklich unfassbar. Und macht aber so auf seine lakonische Art, verhandelt er auch wieder ganz wichtige Sachen. Da kommt man aber erst ein bisschen später drauf. Manchmal muss man das auch mehrmals erstmal sacken lassen und überlegen, was meint der denn da jetzt überhaupt? Was redet der denn da? So. Und dann merkt man eigentlich erst, was für eine Distanz er zu dieser Figur hat, die er da spielt. Das muss man aber erstmal begreifen, sonst wird es schwierig. Aber es sind dann so Sachen, so kleine Kleinigkeiten, so, die er so nebenbei erzählt, wenn es zum Beispiel darum geht, warum Irland nicht im Zweiten Weltkrieg beteiligt war. So, what? So, also das sind tolle Sachen. Einfach. Und das sind ganz, ganz viele schöne Kleinigkeiten, die da so drin sind. Man muss allerdings erstmal diese Distanz erkennen, die er zu diesen Figuren entwickelt oder zu dieser Figur, die er da spielt. Er tut ja auch durchaus so, als wenn er sehr angetrunken wäre. So, das ist ganz interessant auf jeden Fall, diese Art von Comedy, die sehr anders ist als zum Beispiel die von Dara O'Brien. Auch nicht so schnell, nicht so moderne, gut, es ist auch länger her, aber trotzdem eine ganz andere Art. Also ich musste den, glaube ich, 2-3 Mal gucken. Ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, weil er nicht so deutlich spricht teilweise. Und musst du dann nochmal ein bisschen mehr hinhören, denken, na, was ist da jetzt wieder los? So, das dauert schon, bis man sich, man muss sich da schon so ein bisschen drauf einlassen, bevor man den so, bevor es so Klick macht. Das sind aber meistens diejenigen, die dann am hinten raus eigentlich am meisten Spaß machen, weil es ist eigentlich schön, wenn Menschen so eine Distanz zu sich selber haben oder zu der Rolle, die sie da auf der Bühne spielen. Und wenn sie etwas Herausforderndes spielen und etwas machen, was einem vielleicht nicht auf Anhieb sofort sich erschließt, so. Deswegen finde ich das ziemlich cool und da bin ich ja auch nicht der Einzige. Der wird ja durchaus auch abgefeiert. Also insofern einer der drolligen Iren, kann man mal wieder sagen.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Die Art und Weise, wie er seine Pointen baut oder aufbaut, wie er dazu hinführt, ist schon was ganz Besonderes. Also erstmal hat er ein unfassbares Timing. Die Pausen, die Pointen sind immer exakt an der richtigen Stelle.
Ja, aber das dauert immer, alles.
Das dauert alles, genau. Aber er nimmt sich so viel Zeit, er spielt mit dem Publikum und er auch faszinierend, finde ich, er spielt in einem riesigen Theater, aber er beherrscht den ganzen Raum von der ersten bis zur letzten Sekunde. Keiner denkt auch nur daran, irgendwie sich zwischendurch was zu trinken zu holen. Ne? Es ist so, man klebt eigentlich nur an ihm. Und sein Humor ist ja auch, einerseits ist er unheimlich fies und zynisch, andererseits total charmant. Letztendlich, wenn man dann verstanden hat, was man eigentlich will, auch ziemlich unparteiisch, weil er sich, was ich total faszinierend fand, ist, er macht sich eigentlich gleichzeitig darüber lustig, also über die Sache, über die er redet, über sich selbst, darüber, wie er einen Witz über die Sache macht, über die Art und Weise, wie normalerweise stereotypische Witze über diese Sachen gemacht werden und über die Leute, die diese stereotypischen Witze machen. Und das schafft er alles zusammen, ohne irgendwas davon explizit anzusprechen. Ja. Das ist mindblowing, muss man sagen, wie er diese Dinge schreibt. Das ist wirklich ein Genie. Muss man gesehen haben, muss man erlebt haben. Außerdem habe ich erstaunlich viel gelernt. Zum Beispiel, dass das Landleben in Irland nicht viel anders zu sein scheint als bei uns. Da habe ich sehr gelacht. Seine nicht so netten Worte über Deutschland muss ich dann auch erstmal. Ich habe am Boden gelegen, als er sagte: German sounds like typewriters eating tinfoil while falling down the stairs. Okay. So viele tolle Themen. Also wirklich, ich war. An jedem Wort hing ich sozusagen an seinen Lippen, wenn man immer denkt, was kommt denn jetzt wieder? Was will er denn damit? Und dann kommen zwei, drei Sätze weiter, eine Mörderpointe und es ist Wahnsinn. Der Mann hat so ein großes Talent. Eigentlich müssten wir noch mehr von ihm sehen. Und vielleicht auch Black Books, hatten wir Black Books schon mal in der Serie. Wenn nicht, dann sollten wir.
Apropos, wir haben immer noch nicht die nächsten Dingsies von Stranger Things gesehen.
Oh ja. Das wird auch.
Nur mal nebenbei. Ja, kanntest du den vorher schon oder?
Ich kannte ihn von Black Books. Ich kannte keine Stand-Up-Comedy.
Ah, da konnte ich dir ja mal ausnahmsweise.
Ja, das war eindeutig eine Wissenslücke, also Erfahrungslücke, meine Güte.
Ja, die irischen Comics an sich, ne? Also die Dada O'Brien ist ja genauso einer. Auch aus Irland. Die sind schon ziemlich cool. Und die Schotten halt, die können was.
Ja, die Art des Humors, da ist vielleicht dann doch wieder eine nationale Identität, ganz praktisch, nein.
Ja, das ist eine kulturelle Geschichte. Ne?
Kulturelle,
das ist,
richtig. Kulturelle
Hintergrund. Das ist ja klar.
Aber die Art des Humors ist toll.
Ja, absolut. Die Iren haben halt nie gewonnen. Nie. Nie. Die haben noch nie gewonnen. Die haben immer verloren. Also alles haben die verloren im Grunde. Die kennen es nicht, dass man etwas gewinnt. Und jetzt beim Brexit werden die wieder verlieren. Wer denn sonst? Nicht? Also insofern, das macht schon was mit einem, glaube ich. Und natürlich die Insellage und so weiter und so fort. Also das macht schon sehr viel. Aber wie das manchmal auch so ist in anderen Fällen, die Engländer trauen sich im Moment nichts mehr gegen Iren zu sagen. Das ist im Moment so eine Phase, weißt du, die schämen sich gerade ganz doll. So die klügeren englischen Menschen. Die schämen sich gerade für das, was sie mit Irland gemacht haben. Es war ja auch nicht schön. Also das könnten die Englischen, da glaube ich, haben die Engländer ganz und die EngländerInnen gut was aufzuarbeiten. Da haben die erstmal ein paar Jahre mit zu tun. Also das würde ich denen auch mal dringend ans Herz legen, die Geschichte da mit Irland mal aufzuarbeiten. Das schadet nicht. Es ist echt Mist, was sie da gebaut haben und nicht nur einen.
Oh ja.
Also da sind die erstmal ein paar Jährchen mit beschäftigt. Also im Moment ist es so, dass irische Menschen sind im Moment so ein bisschen heilige Kühe. So.
Na, ob das nicht wieder zu viel linke Identitätspolitik ist, Herr Martin.
Ja, also ich mag den auch unheimlich gerne. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Wir haben das verlinkt in den Shownotes. Kann man sich angucken. Neuere Sachen von ihm findet man schwer. Das ist alles nicht mehr so einfach. Auch die Comics haben mittlerweile gelernt bei YouTube einfach so, das finden wir nicht so gut. Wir wollen lieber gekauft werden, klar. Ist ja auch richtig so. In diesem Fall ist es halt ein bisschen älter, aber ist trotzdem auf jeden Fall sehenswert. Auf jeden Fall.
Ist auch immer noch kaufenswert. Also ja, wirklich, wer noch einen DVD-Player hat, definitiv, das muss man dann ja auch haben. Like Totally gibt's auf DVD, lohnt sich sehr.
Ja, das gilt übrigens auch für die ganzen Programme von Dada O'Brien und für Billy Connolly und für, ach, wie sie alle heißen. Es gibt ganz viele tolle Menschen, da kann man sich entweder die DVD kaufen und bei iTunes gibt es garantiert auch ganz viele Sachen.
Also, Like Totally von Dylan Moran, ein Comedy-Programm aus dem Jahre 2006, hat uns sehr gut gefallen.
So ist es. Ob uns der Akashi Blended von White Oak auch so gut gefällt, das weiß ich noch nicht, das wissen wir noch nicht, denn es kommt jetzt verkostet. Und zwar der schon erwähnte Blended. Es ist in diesem Fall ein Blend. Und diese White Oak Distillery, die gibt es bereits seit 1919 und damit war es die erste Distillery Japans, die Whisky destillieren konnte. Man höre und staune. Dennoch machte man sich am Anfang eher einen Namen mit der Herstellung von Sake und was das andere ist, Soju, was ist das?
Ja, das.
Genau. Ein anderes Getränk? ja, erst als man dann in den 80er Jahren eine neue Distillerie in der Nähe des Hafens von Kobe baute, begann dann eine neue Ära des Whiskys. Die Brennerei produzierte vor allem für diesen Akashi Blended Whisky, um den es hier auch gehen soll. Was den Single Malt dieser Brennerei betrifft, so schaffen es nur wenige Flaschen nach Europa leider. In der White Oak Distillery wird auch der Whisky von Tokinoka gebrannt. Für die Produktion ihres Whiskys verwendet die Brennerei importiertes Malz aus Schottland und das milde, stabile Klima in diesem Kobe mit der Nähe zum Meer sind gute Voraussetzungen für diesen Whisky. So sagt man. Nun, dieser Blend ist die Standardabfüllung der Brennerei und er wurde mit 30% Malt und 70% Grain Whisky gebrannt. Nach 3 Jahren in Bourbonfässern wurde diese Abfüllung dann noch 2 Jahre in frischen Eichenfässern nachgereift, also in Virgin Oaks. Und für viele, die das immer noch nicht wissen, weil es ja auch wirklich nicht so einfach ist, Virgin Oaks heißt, dass da vorher gar nichts drin war. Also so wie zum Beispiel, wenn da Bourbon reinkommt oder wenn irgendwo Sherry reinkommt oder irgendwie so. Virgin Oak heißt also nicht First Fill. First Fill heißt, dass da schon mal was anderes vorher drin war, aber das erste Mal ein Malt reinkommt. Ist immer ein bisschen verwirrend. Obwohl das First Fill ist, ist es halt nicht das erste, was in diesem Fass drin war, sondern nur der erste Malt, der in diesem Fass drin ist. Und ein Virgin Oak, da war vorher wirklich nichts drin. Wir haben es hier also mit diesen 3 Jahren Bourbonfässer zu tun und 2 Jahre nachgereift in diesen Virgin Oaks ungefähr. Das heißt also, dieser Malt ist ungefähr 5 Jahre alt. So, ob das nun mit den Jahresangaben immer so genau stimmt, weiß ich nicht. Oder das ist immer so eine Sache. Aber wir gehen mal davon aus, dass der so circa 5 Jahre alt ist. Er ist natürlich gefärbt und kühl gefiltert und wird mit 40 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. So. Über die Farbe können wir nichts sagen, aber es ist ein schönes Bernstein, nicht? Das haben sie schön zu Bernstein gefärbt, haben sie das. Also.
Wunderbar goldenes Bernstein.
Ne? Dann verrichten wir mal. Also im Gegensatz zum letzten ist der hier fruchtig.
Fruchtig, ja, aber auch vanillig. Hm. Schokoladig.
Ja.
Zimtig.
Ja.
Nee, weißt du, diese so geröstete Milchbrötchen.
Das ist ein bisschen speziell. Musst du mich mal aufklären?
Ah nee, bei euch sind ja die normalen Brötchen wie Milchbrötchen. Wie eure dänischen Brötchen da hinten. Mit, also warm gemacht oder getoastet mit Butter. So riecht das.
Aha.
Ich wusste, das erinnert mich an irgendwas.
Ja, ich habe wieder dieses Cornflakes.
Ja, genau. Das ist das Geröstete, ne? Diese.
Das ist der Grain.
Toasty, ja.
Bisschen Birne, ne?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, so. Mit diesem Zuckerguss über Dings der Apfel, so. Was man früher auf dem Jahrmarkt bekommen hat, da hat man doch auch immer so. Die waren doch immer so rot, die Äpfel. Kennst du das nicht?
Ja. Achso, diese Paradiesäpfel heißen die, glaube ich.
Keine Ahnung, wie die heißen. Das war so, das waren Äpfel und drumrum, um diese Äpfel herum, waren so rot, war so eine rote.
Ja, das sind Paradiesäpfel. Ah. Wo man schreckliches Karies von kriegt.
Ja. Wie von all den ganzen Sachen, die man da auf dem Jahrmarkt isst.
Ja.
Aber, um nochmal Hannah Arendt zu zitieren. Ich lebe bestimmt nicht für meine Gesundheit. Das ist einer ihrer klügsten Sprüche, finde ich. Ob ich es schaffe, die in jeder Sendung unterzukriegen.
Bisher ist deine Quote ganz gut.
Ja, ne? Bis es den HörerInnen aus dem Hals rauskommt. Ja, viel mehr ist auch nicht, ne?
Ja, nö.
Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was man in Japan sagt.
Ach Mist, ja, ich dachte, ich wüsste es noch. Tja.
Ja.
Also, man sagt, ach ja, Kanpai.
Ach ja, stimmt ja. Ja, dann Frau Eichler, nicht Kanpai.
Kanpai. Ganz viel gebackene Dinge. Küchelchen, Nussbrot, Müsli.
Ja, und zwar auf der Zunge und jetzt auch im Nachklang. Trotz seiner 40 Alkoholvolumenprozente finde ich den Antritt gar nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Oh wow, da ist echt eine Menge gebackenes Zeugs drin. Wie heißt denn dieses Lebkuchengedöns und so?
Lebkuchen?
Ja, Lebkuchenherzen halt und so.
Ach so.
Das ist wahrscheinlich das Würzige mit dem Schokoladigen, ne?
Das Würzige mit dem, so wie die guten Nürnberger Lebkuchen.
Sehr interessante Mischung zwischen dem Süßen und dem Würzigen. Und fruchtig auch, hinten raus.
Ja, cremig auch irgendwie so.
Ja.
Süß ist sowieso, wie wenn man Kuchen zu lange im Mund behält und es wird so.
Matschepampe.
Aber süße Matschepampe.
Ja.
Das gefällt mir echt gut. Das ist ganz schön, schön rund.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin überrascht. Ich stelle immer mehr fest, dass mir die Mischung aus Grain und Malt sehr gut gefällt. Das habe ich ja beim Redbreast schon festgestellt.
Das ist keine schlechte Idee.
Aber auch im Nachklang und auf der Zunge auch Vanille. Ja, das ist echt so Lebkuchen und also ein Zeug. Sehr spannend. Ja, sehr interessant. Der japanische Whisky an sich.
Doch. Aber die Bewertung ist schwierig.
Ja, 40 Alkoholvolumenprozente gefällt und gut, ist ein Blend. Da muss man ja doch mal einen anderen Maßstab ansetzen. Ja, aber ich bin durchaus begeistert. Auch diese Schokoladige hinten raus jetzt noch. Der Abklang ist gar nicht so kurz für einen Blend. Finde ich. Findest du schon?
Nee, das stimmt. Für einen Blend hätte ich auch nicht erwartet. Aber so mittellang, ne? Würde ich sagen. Das, ja, aber eigentlich genau richtig. Hält nicht ewig, aber darf sich noch entfalten.
Ja, also ich würde dem jetzt mal hübsche 4 Punkte geben.
Ja, doch. Da schließe ich mich an. 4 Punkte sind richtig, weil der kann erstaunlich viel. Für einen Blend, für wahrscheinlich nicht so alt. Also ja. Ja. Sehr lecker.
Also Japaner können Whisky, also das werden wir noch feststellen. Sehr schön. Überraschung. Wirklich eine Überraschung. White Oak. Akashi Blend. 40 Alkoholvolumenprozente. Und es gab sowohl 4 Punkte von Frau Eichler als auch 4 Punkte von mir. Und selbstverständlich haben wir nach der Pause auch Themen.
Natürlich. Wir sind jetzt ganze 4 Wochen in der Pause, aber im September könnt ihr uns wieder hören. Da setzen wir unsere Gerhard-Henschel-Reihe fort, nämlich mit dem Bildungsroman bei Gelesen. Und gehört haben werden wir Salt von Angie McMahon. Wenn wir es hinbekommen, denn wir sind schon zweimal dran gescheitert, werden wir Babylon Berlin gesehen haben, eine Serie der ARD. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir erneut einen 10-jährigen Lafroig verköstigen. Hoffentlich mit positivem Ergebnis. Das ist ja immer.
Den wir noch nie verkostet haben.
Richtig, stimmt. Wir haben ihn schon probiert, aber nicht verkostet.
Wir haben ihn probiert.
Haben wir noch nie einen 10-jährigen Lafroig getrunken?
Nee.
Oh mein Gott, dann wurde das sowas von Zeit.
Also haben wir vielleicht, aber nicht miteinander.
Richtig, nicht auf jeden Fall nicht in der Sendung.
Nee, und auch außerhalb nicht. Also nicht, ich habe mit dir noch nie einen 10-jährigen Lafroy getrunken.
Echt nicht?
Nee. Ja, ja, nee, Lafroy, genau. Richtig. Das wird nächste Sendung passieren. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Bleibt uns nichts anderes zu sagen als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal in 4 Wochen. Tschüss.
Tschüss.